Ja, liebe Geschwister, liebe Gäste, heute wollen wir unsere Betrachtung der Offenbarung fortführen. Ich lade euch ein, eure Bibel in diesem Buch aufzuschlagen, Kapitel 3. Wir betrachten heute die Gemeinde von Philadelphia. Kapitel 3, Offenbarung, die Verse 7 bis 13. Ich lese zunächst diesen Text, den wir dann anschließend auslegen werden. Kapitel 3, Abvers 7. Dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt, und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will die dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus, und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Soweit. Lass uns beten. Bleiben dazu stehen, sitzen. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Dein Wort gibt uns Kraft. Dein Wort tröstet uns in eine Zeit, wo wir sehen, dass das, was der Herr Jesus angekündigt hat, nahe ist, sich zu erfüllen. Herr, wir bitten dich um Beharrlichkeit in dieser Zeit, dass wir unsere Hoffnung nicht verlieren, wie die Christen damals, die Christen aus dieser Stadt Philadelphia, treu waren, als treu gefunden wurden. Und du hast ihnen wunderbare Verheißungen gemacht, Herr. Wir möchten gerne, dass diese Verheißungen auch für uns gelten. Ja, dass wir, wie David gebetet hat, immer in deinem Tempel sind. Wir wissen schon, dass wir heute Gemeinschaft mit dir haben. Aber Herr, wir denken auch an die zukünftige Welt, die du versprochen hast. Und das ist unser Begehren, Herr, bei dir immer zu sein und dein Angesicht zu sehen und uns an dieser wunderbaren Tatsache, sich uns zu erfreuen, Herr. Wir bitten dich deshalb, dass dein Wort in uns gute, tiefe Wurzeln schlägt und dass wir nicht nachlässig sind, sondern dass wir auf dein Wort achten. Bitte hilf uns dazu durch deinen guten Heiligen Geist, der in uns wohnt. Amen. Amen. Ja, heute betrachten wir diese sechste Gemeinde, an die diese Sendschreiben adressiert sind, ist die Gemeinde in Philadelphia, an die jetzt Jesus auch ein Schreiben sendet. Philadelphia, damit ist natürlich nicht die heutige Philadelphia im Staat Pennsylvania in den USA gemeint, sondern eine kleine Stadt, die sich in der Türkei, also die Trümmern befinden sich noch in der Türkei. Sie lag 50 Kilometer südlich von der Stadt Sardes. Sardes deren Gemeinde wir auch zuletzt auch betrachtet haben. Diese Stadt Philadelphia lag an einer wichtigen Straßenverbindung damals. Und deshalb wurde sie auch das Tor der Provinz Asia genannt, weil die von Osten kamen. Wenn sie in die Provinz gingen, dann mussten sie über diese Straße durch diese Stadt fahren oder gehen. Die Stadt war damals, obwohl sie eine kleine Stadt war, war sie sehr, sehr berühmt, sehr bekannt für ihren ausgezeichneten Wein. Ja, wer den italienischen Wein kennt, weiß, dass man nicht unbedingt braucht, Wein aus anderen Regionen zu importieren. Aber damals ließen zum Beispiel reiche Römer und sogar der Kaiser Wein aus Philadelphia importieren. So gut, so bekannt war dieser Wein. Und deshalb ist es nicht umsonst, dass ihr euch das vielleicht vorstellen könnt, dass der Gott Dionysos, der Gott des Weines, der Gott, der in dieser Stadt verehrt wurde. Der Name Philadelphia bedeutet auf Griechisch Bruderliebe. Ja, Philadelphia, also Philos, Adelphia, Adelphos, Bruderliebe. Die Stadt wurde 189 vor Christus gegründet von König Eumeles II., der damals ein König war in dieser Provinz, also es war damals noch ein Staat, also ein Staat. Er war in Pergamon. Der hat diese Stadt gegründet und hat sie so genannt, weil er dadurch seinen treuen Bruder Attalos auch ehren wollte. Die beiden Brüder waren sehr verbunden. Es ging so weit, dass nach dem Tod von Eumeles Attalos König wurde, die Witwe von seinem Bruder geheiratet hat und seine Kinder adoptiert hat. Also eine starke Liebe, die beiden Brüder verbunden hat, und deshalb heißt auch diese Stadt, diese gegründete Stadt Philadelphia, Bruderliebe. Aber das ist auch für uns Christen eine Stadt, die einen schönen Namen trägt. Und wir werden auch sehen, dass das Besondere an dieser Gemeinde hier von Philadelphia ist, dass sie die einzige ist, vielleicht mit Smyrna, aber in Smyrna gibt es auch ein bisschen einen Vorwurf an eine Stelle. Also ist die einzige ist, der keine Vorwürfe vom Herrn Jesus gemacht wird. Also eine vollkommene Gemeinde. Jesus hat nichts Negatives über diese Gemeinde zu sagen. Und der Herr stellt sich wie immer vor, am Anfang eines Sendschreibens. Wir haben auch gesehen, jedes Mal, es ist immer so ein Muster, so wie zum Beispiel am Ende auch. Ja, wir haben immer dieser Refrain, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Es gibt ein bestimmtes Muster und am Ende stellt sich der Herr vor. Er stellt sich der Gemeinde von Philadelphia hier als der Heilige und der Wahrhaftige vor. Und wir haben gesehen, dass solche einleitende Ausdrücke der Art und Weise entsprechen, wie Jesus sich Johannes in seine Vision vor, wie er ihm erschienen ist und was Johannes von ihm gesehen hat in der Vision, wie er sich geoffenbart hat. Allerdings kommt dieser besondere Ausdruck, der Heilige und der Wahrhaftige, dort ganz am Anfang in der Vision nicht vor. Wir finden keinen direkten Bezug zu diesem Ausdruck. Außer vielleicht indirekt. Einige haben gesagt, ja, vielleicht ist das indirekt gemeint, dadurch, dass Jesus sich als der treue und der wahre Zeuge auch vorstellt und als solche bezeichnet wird. Wenn wir den Ausdruck nicht ganz eindeutig, klar ausgedrückt am Anfang finden, dann auf jeden Fall finden wir ihn an einer anderen Stelle, und zwar im Kapitel 6, Vers 10. Dort lesen wir eine Zeit der Trübsal von einem Gebet der Heiligen, insbesondere der Märtyrer, also Leute, die in dieser Trübsal gelitten haben und sogar zu verurteilt wurden und hingerichtet wurden, ihre Seelen beten zu Gott und sie bitten Gott um Gerechtigkeit. Offenbarung Kapitel 6, Vers 10, wir lesen, und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen, wie lange, o Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, richtest du nicht und rächtst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen. Also wir kennen die Rachepsalmen, hier ist auch im Neuen Testament ein Psalm, wo Gläubige sich an Gott richten und um Gerechtigkeit bitten, um Rache bitten. Und da wird Gott, hier ist ganz klar, es ist Gott als Vater, Heiliger und Wahrhaftiger genannt. Dieses Prädikat heilig oder der Heilige ist etwas, was nur Gott, dem Vater, würde ich sagen, zusteht, vor allem im Alten Testament. Und wenn es hier in Bezug auf den Herrn Jesus auch gesagt wird, es ist, um seine Göttlichkeit zu betonen. Jesus wird hier der Heilige genannt. Dieser Ausdruck Heiliger in der Form der Heiliger Israels kommt im Alten Testament ein gutes Dutzend Mal vor. Vor allem im Buch des Propheten Jesaja. Das ist ein geliebter Ausdruck beim Prophet Jesaja. Und das ist ein Titel, der wirklich für den Prophet Jesaja, würde ich sagen, so ein bevorzugter Titel, dem Gott alleine zusteht. Es gibt viele Verse, wie gesagt, im Jesaja vielleicht 11, 10 oder 11, soweit ich mich erinnern kann. Ich nenne zum Beispiel die Stelle aus Jesaja 41, Vers 14. Eine wunderbare Verheißung an das Volk Israel. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob. Ja, also das Volk wird ein Wurm im Angesicht der Bedrohung in der Welt und dass dieses Volk wirklich seinen Feinden überliefert ist. So fürchte dich nicht, du Würmlein Jakob, du Häuflein Israel, denn ich helfe dir, spricht Gott. Ich helfe dir, spricht der Herr. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Der Heilige Israels. Ein Titel, der wirklich nur Gott zusteht. Und hier wird es auf den Herrn Jesus Christus bezogen. Auch Gott selbst und nur Gott wird der Charakter des Wahren oder des Wahrhaftigen zugeschrieben. Der Herr sagt zum Beispiel seinem Volk, auch dem Volk Israel im Alten Testament, in 5. Mose Kapitel 7, Vers 9, so erkenne nun, dass der Herr dein Gott der wahre Gott ist oder der wahrhaftige Gott ist. Der treue Gott, also auch ein Ausdruck hier, ist auch auf Jesus bezogen wird, ne, der treue, der wahrhaftige Zeuge, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren, auf 1000 Generationen. Gott, der Heilige Israel und der wahrhaftige, der wahre Gott ist, der treue hält der Treuen, denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote bewahren auf 1000 Generationen. Und wir werden sehen, dass dieser Gedanke auch im Falle der Gemeinde in Philadelphia zutrifft, also diese Verheißung. Jesus hat sich diese Eigenschaft auch selbst verliehen, als er behauptete, dass er sei die Wahrheit, ja. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, okay, wir verstehen, der Weg zu Gott, dem Vater, aber er sagt auch von sich selbst, ich bin die Wahrheit und das Leben. Und der Apostel Johannes auch scheut sich nicht in seinem ersten Brief, das zu bestätigen. Er sagt zum Beispiel, ich habe mir die Stelle nicht notiert, ich glaube, das ist in Kapitel 5, er sagt, wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns Verständnis gegeben hat, damit wir den Wahrhaftigen erkennen. Gott, damit wir Gott, den Wahrhaftigen, erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, durch Jesus Christus sind wir in Verbindung mit Gott, dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn, Jesus Christus. Und was macht Johannes hier? Er sagt, und hier ist es, aufgrund der Syntax so eindeutig, dass er das in Bezug auf Jesus Christus sagt. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, er spricht von Jesus Christus hier. Also wir sind in Gott, wir sind in seinem Sohn und dieser Sohn ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ja, wir sehen, wie wichtig es ist, auch zu erkennen, dass Jesus Gott ist. Und wir leben leider in einer Welt, wo viele Christen diese Göttlichkeit des Herrn Jesus Christus nicht mehr betonen. Sie sehen Jesus Christus als ein Mittel, um Gott, den Vater, zu kennen, aber sie vergessen, dass von ihm auch solche Dinge, wunderbare Dinge gesagt werden. Jesus geht weiter und er sagt auch, dass er den Schlüssel Davids hält. Das heißt, wenn er das sagt, meint er auch, dass er der Messias ist, der Nachkomme, der David versprochen wurde. Gott verspricht ja zum Beispiel, das lesen wir im Alten Testament, in 1. Chronik Kapitel 17, dass er dem König David ein Nachkommen geben wird. Also es ist nicht ganz eindeutig in dem Kontext, also wer da gemeint ist, Salomo. Aber wir sehen, dass bestimmte Dinge über diese Nachkommen gesagt werden, die nicht dem Salomo zutreffen. Es wird von einem ewigen Bund gesprochen und wir erkennen, dass Jesus Christus eigentlich der Sohn, dem David versprochen wurde. Und wenn Jesus hier sagt, er hat den Schlüssel Davids, er meint, er kommt von dieser Linie David, er ist der königlich, er kommt von dieser königlichen Abstammung. Er ist auch derjenige, der öffnet, mit diesem Schlüssel natürlich, er öffnet und niemand kann schließen. Er schließt und niemand kann öffnen. Es wurde übrigens schon im Kapitel 1, Vers 18, erinnert ihr euch, gesagt, ich bin der Lebende und ich war tot und siehe, ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit, Amen, und ich habe die Schlüssel des Totenreiches und des Todes. Einen Schlüssel zu haben, einen Schlüssel zu besitzen, ist eine Marke, ein Zeichen für Autorität, für Gewalt. Und dieses Bild bezieht sich auf eine Verheißung, die im Alten Testament Eliakim, dem Sohn Ilkias, zur Zeit der Belagerung Jerusalems durch die Assyrer, das wird in Jesaja Kapitel 22 berichtet, als Verwalter des Palastes gegeben wurde. Er sollte einen untreuen Verwalter ersetzen und Gott sagt in Bezug auf diesen Eliakim, ich werde ihm einen Schlüssel geben und er wird öffnen und keiner wird zuschließen und er wird schließen und keiner wird öffnen. Das ist ein Ausdruck, um zu zeigen, ich werde ihm die Autorität geben über den Palast. Alles, was da drin ist, wird er über diese Dinge wird er verfügen und wird Gebrauch davon machen. Aber dieser Eliakim war nur ein blasses Sinnbild von dem Herrn Jesus Christus, der als der wirklich derjenige, der alle Macht besitzt, dem alle Autorität von Gott verliehen wurde. Er hat die volle Autorität Gottes über die Erlösung. Und dann uns auch, dass er diese Autorität dem Petrus anvertraut. Er sagt, ich werde dir die Schlüssel des Reiches Gottes geben. Also die Schlüssel des Reiches Gottes sagt, ich werde dir die Autorität geben, um zu bestimmen, wer dazu gehört, wer eintreten darf in dieses Reich und nicht. Ist auch interessant, ja, heutzutage sind viele Menschen, die sagen, ich fühle mich nicht gegenüber irgendwelche Gemeinde verantwortlich. Also ich habe meine Beziehung zu Gott und man hat mir nichts vorzuschreiben. Jesus macht deutlich, dass er auch der Gemeinde durch Petrus ist nicht, damit ist nicht nur der Papst in Rom gemeint, sondern eigentlich die Gemeinde Jesu. Jesu hat seine Gemeinde Autorität gegeben, um bestimmen, wer zum Reich Gottes gehört oder nicht. Jesus Christus hat auch, das ist auch gemeint, alles vom Vater, alle Gewalt vom Vater empfangen, alle Ressourcen, und wir denken auch an die Gaben. Er hat Gaben empfangen und er verteilt auch der Gemeinde diese Gaben zum Wohl der Allgemeinheit, seinen Treuen. Und das tut er nach seinem Willen. Christus betont in Vers 8, hier im Kapitel 3, ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinem Namen nicht verleugnet. Christus sagt hier, er kennt seine Werke. Er meint, er kennt die Geheimnisse des Herzens. Er liest, das sehen wir auch oft in der Schrift, dass Jesus in die Herzen liest, er sieht unsere Motivation, er sieht unsere Beweggründe. Und er hat deshalb hier eine geöffnete Tür vor der Gemeinde gegeben. Das ist wahrscheinlich eine Anspielung darauf zu verstehen, dass Philadelphia, wie gesagt, das Tor zur Provinz war. Also diese Stadt wurde wirklich tatsächlich das Tor zur Provinz Asia, die Tür zur Provinz Asia. Und Jesus spielt darauf an hier und er sagt, ich habe vor dir eine Tür, aber das ist eine andere Tür, eine Tür geistlicher Natur vor dir gegeben. Und wenn er sagt, dass er diese Tür geöffnet hat, ich habe einige Kommentare gelesen, die sagen, ja, das ist damit so zu verstehen, dass er ihnen die Möglichkeit gegeben hat, Zeugen zu sein, zu evangelisieren. Stimmt schon, dass Paulus zum Beispiel diesen Ausdruck gebraucht. Er sagt, der Herr hat eine Tür geöffnet, damit ich evangelisieren kann. Aber ich denke, das ist hier nicht so gemeint, wenn Jesus sagt, ich habe eine Tür vor dir geöffnet. Gemeint ist wahrscheinlich, dass er, der Herr Jesus, derjenige ist, der sie erlöst hat und ihnen garantiert, dass sie in das Reich Gottes eintreten werden. Er garantiert ihnen, dass sie nicht auf dem Weg verloren gehen werden, sondern dass sie ihr Ziel erreichen werden. Wie Jesus diese Christen gerettet hat, wird er sie auch sicher in das verheißene Land führen. Ebenso meint er, wenn er sagt, dass niemand die Tür, die er geöffnet hat, schließen kann, dass niemand uns das, was er uns gegeben hat, auch was er diesen Christen gegeben hat, wegnehmen kann. Das ist etwas, was wir glauben, auch, dass keiner uns von der Liebe Gottes trennen kann. Paulus betont das ausdrücklich in Kapitel 8 des Römerbriefes. Wir kennen sehr wohl die Stellen am Ende des Kapitel 8 und ich lese nur mal kurz den Vers 35, wo Paulus sagt, wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Und dann fährt er für und erklärt uns, nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, wie er in Jesus Christus auch uns gezeigt hat. Nichts. Weder Drangsal, noch Angst, noch Verfolgung, Hunger und Blöße. Jesus bewahrt die Seinen. Er betont hier auch direkt die Treue der Gemeinde in Philadelphia. Ja, er lobt diese Treue der Gemeinde, die ihm trotz ihrer geringen Größe, sagt ihr, du bist klein. Du bist wahrscheinlich war Philadelphia eine kleine Gemeinde, ein kleines Häuflein. Und trotz deiner geringen Größe, trotz deiner geringen Anzahl, bist du treu geblieben. Du hast viele Mittel, du hast wenige Mittel, du hast wenig Kraft und trotzdem hast du mich nicht verleugnet. Es ist auch eine Ermutigung für uns oder für anderen kleinen Gemeinden zu wissen, dass Jesus nicht auf die Größe der Gemeinde schaut, sondern auf ihren Gehorsam. Und heute haben wir leider in der Welt, in der christlichen Welt, riesigen Gemeinden, die vielleicht sich rühmen können. Wir sind eine große Gemeinde, bei uns funktioniert alles, wir machen tolle Sachen. Aber die Frage ist nicht, wie sieht dich die Welt oder wie sieht dich deine Umgebung, sondern wie sieht dich der Herr? Der Herr lobt hier eine kleine Gemeinde, eine Gemeinde, die nicht so viel Kraft gehabt hat, aber die ihm treu geblieben ist, trotz allen Anfechtungen und Verfolgung. Wie in Smyrna, wo auch der gleiche Ausdruck hier vorkommt, oder die gleiche Anmerkung, scheinen sich die Juden in der Stadt auf die Seite denen geschlagen zu haben, die die Christen verfolgten. Wir wissen, dass das Römische Reich den Juden einen gewissen Status garantiert hat. Die Juden haben natürlich davon gemacht, ihre Lage, also sie wurden nicht, zumindest am Anfang, die wurden nicht verfolgt. Ihre Synagogen waren sehr gut implantiert in dieser Region. Und hier ist es so, dass wir hören, dass sie zumindest, wenn sie nicht direkt die Christen verfolgt haben, auf jeden Fall sich herausgehalten haben oder sich auf die Seite derer geschlagen haben, die Christen verfolgt haben. Und Christus nennt deshalb die jüdische Synagoge, die jüdische Gemeinde in der Stadt Philadelphia, eine Synagoge des Satans. Er sagt noch, sie bezeichnen sich als Juden, sind es aber nicht und lügen. Und das erinnert uns auch an das, was der Apostel Paulus im Römerbrief sagt am Ende von Kapitel 2. Wenn er sagt, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, durch seine Beschneidung zum Beispiel, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen. Das war eigentlich die Bedeutung der Beschneidung. Ja? Beschneidung bedeutete, Gott hat das Herz oder soll das Herz, das ist eine Verheißung im Alten Testament, soll das Herz derer beschneiden, das heißt die Wiedergeburt schenken, die zu diesem Volk gehören. Und die Beschneidung war nur ein Zeichen davon. Hier geht es um Menschen, die zwar äußerlich beschnitten sind, die sich rühmen können, Juden zu sein, aber Jesus sagt, sie sind keine wahren Juden. Und Paulus spricht von der Beschneidung, die am Herzen geschieht, im Geist. Nicht dem Buchstaben nach. Seine Anerkennung kommt nicht von den Menschen, sondern von Gott. Am Tag des Gerichts wird Jesus diese Verfolger zwingen, sich zu den Füßen seiner treuen Jünger niederzuwerfen und anzuerkennen, dass er sie geliebt hat. Überraschenderweise bezieht sich Jesus hier auf eine Prophetie, auf eine Vorhersage des Propheten Jesajas in Kapitel 49 seines Buches. Und wenn wir dort den Text lesen in Kapitel 49, ich lese zum Beispiel die Verse 22 und 23, da sehen wir, dass es im Kontext nicht passt. Es ist was anderes gemeint in Jesaja 49, ab Vers 22. Ich lese das nochmal. So spricht Gott, der Herr, siehe, ich will meine Hand zu den Heiden hin erheben und für die Völker mein Banner aufrichten. Und sie werden dir deine Söhne im Gewandbausch herbringen und deine Töchter werden auf der Schulter herbeigetragen werden. Und Könige sollen deine Wärter sein und ihre Fürstinnen deine Armen. Sie werden vor dir, also sprich die Heiden, die Völker werden vor den Juden niederfallen. Sie werden vor dir niederfallen, das Angesicht zur Erde gewandt und werden den Staub deiner Füße lecken. Und du sollst erkennen, dass ich der Herr es bin. Die auf mich harren, werden nicht zuschanden werden. Also wir sehen hier eine umgekehrte Situation. Gott wird die Heiden zwingen, die Juden, sich vor den Juden niederzuwerfen und anzuerkennen, dass er sie geliebt hat. Und hier bezieht Jesus das auf die Christen. Meistens waren Heiden. Hier sind nicht irgendwie messianische Juden dort in Philadelphia gemeint, sondern die Heiden, die zu dieser Gemeinde gehört. Und er sagt, ich werde diese Juden, die behaupten, Juden zu sein, zwingen, am Tag des Gerichts vor dir niederzufallen und anerkennen, dass ich dich geliebt habe. Wir haben hier eine der deutlichsten Stellen in der Bibel, im Neuen Testament, die zeigt, dass die neutestamentliche Gemeinde die Fortsetzung des treuen Israels ist, des Alten Testaments. Wie Paulus das im Römer Kapitel 11 beschreibt, mit dem Baum, mit diesem Ölbaum, werden die Heiden in diesen Ölbaum eingepropft und sind die Fortsetzung. Also sie ersetzen nicht Israel, das ist nicht, was die Bibel behauptet, das ist falsch, das so zu verstehen, aber sie werden in diesen Ölbaum eingepflanzt und sind und die untreuen Äste, das heißt die untreuen Juden, werden abgeschnitten. Ist genau das, was hier beschrieben wird. Dass die Tatsache, dass man dem Fleisch nach ein Jude ist, nicht automatisch Gottes Zusagen garantiert. Wie Paulus es auch in Römer 9 zeigt. Er sagt, es ist nicht, weil man dem Volk Israel gehört, dass man automatisch die Zusagen Gottes bekommt. Der Glaube ist auch notwendig. Eine Bekehrung, Buße ist auch notwendig. Wie wir es gesehen haben, ist Jesus derjenige, der den Glauben schenkt und erhält. Also mit dem Bild der Tür. Ich habe eine Tür geöffnet und ich werde dafür sorgen, dass diese Tür nicht geschlossen wird. Jesus ist derjenige, der den Anfänger des Glaubens ist und auch der Vollender dieses Glaubens, der diesen Glauben zur Vollendung bringt und erhält. Und im Vers 10 verspricht er den Christen in Philadelphia, dass er sie bewahren wird, weil sie sein Wort bewahrt haben. Vers 10, weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Ja? Wir erinnern uns an das, was Jesus auch den 12 gesagt hatte. Er sprach einmal zu den 12, zu seinen Jüngern: Ihr aber seid die, welche bei mir ausgeharrt haben in meinen Anfechtungen. Und so übergebe ich euch ein Königtum, wie es mir mein Vater übergeben hat, sodass ihr an meinem Tisch in meinem Reich essen und trinken und auf Thronen sitzen sollt, um die 12 Stämme Israel zu richten. Verheißung, die Jesus auch seinen Jüngern gemacht hat und die auch für seine Gemeinde gilt, für seinen treuen Nachfolger. Hier handelt es sich um das, was die Bibel als die Beharrlichkeit der Heiligen bezeichnet. Was heißt Beharrlichkeit der Gläubigen? Es ist nicht so zu verstehen, dass nur diejenigen, die beharren, am Ende gerettet werden, sondern es ist so zu verstehen, dass wahre Gläubige, wiedergeborene Gläubigen notwendigerweise ausharren, weil sie gerettet wurden und durch den Heiligen Geist auch versiegelt worden sind. Das ist, was die Bibel lehrt über die Beharrlichkeit der Gläubigen. Jesus sagt hier: Ich will dich insbesondere vor der Stunde der Versuchung bewachen. Jetzt müssen wir uns auch kurz fragen, was ist mit dieser Stunde der Versuchung gemeint? Und was bedeutet, dass diese Versuchung über den ganzen Erdkreis kommen wird? Zunächst einmal wollen wir uns kurz ansehen, welche Möglichkeiten es gibt, auch diesen besonderen Ausdruck zu zu verstehen. Es gibt sicherlich viele Möglichkeiten. Ich habe versucht, das zusammenzufassen und werde drei Möglichkeiten nennen, wie wir das verstehen können. Stunde der Versuchung kann so verstanden werden, dass Jesus sagt, ich werde dich am Tag des Gerichts verschonen. Am Tag des Gerichts, ob hier das Endgericht, der jüngste Tag gemeint ist, oder sogenannte Zorngericht gemeint ist, man kann das so sehen oder so, aber eine Begründung wäre, dass an diesem Tag die gesamte Menschheit gerichtet wird. Jesus spricht von einer Zeit, die über den ganzen Erdkreis kommen soll. Also es kann so verstanden werden, Tag des Gerichts. Ich nenne es zum Beispiel diese Möglichkeit. Wir werden nochmal darauf eingehen. Und viele Ausleger sind der Meinung, dass hier von der großen Trübsal der Rede ist, die zwischen der ersten unsichtbaren Wiederkunft Jesu für seine Gemeinde und seiner zweiten sichtbaren Wiederkunft stattfinden wird und das Reich des Antichristen zu richten. Also die große Trübsal, wie es genannt wird. Drittens, wir können das so verstehen, dass hier eine Trübsal gemeint ist, die in naher Zukunft stattfinden wird, noch zur Zeit damals dieser Gemeinde, kurz danach, unmittelbar nachdem Jesus diese Worte gesprochen hat. Aber in diesem Fall hätte natürlich dieser Ausdruck der Erdkreis oder die ganze Oberfläche der Erde wäre so zu verstehen, dass es das Römische Reich, die römische Welt auch gemeint ist und nicht die ganze Erde. Ja, sehen wir uns jetzt an, was für oder gegen eine dieser Hypothesen spricht. Zunächst zu der ersten Hypothese spricht Jesus hier von einem Zorngericht oder von einem Endgericht. Ja, diese Möglichkeit würde zunächst gut zu der Tatsache passen, dass Christus dieses Ereignis mit seinem Kommen in Verbindung bringt, in Vers 11 zum Beispiel, wenn er es wiederum sagt, auch ich komme bald. Und dass es die ganze Erde, den ganzen Erdkreis betreffen wird. Aber gegen diese Möglichkeit spricht, dass das griechische Wort, was hier verwendet wird für Versuchung oder Prüfung, ist das Wort Perasmos, nie im Sinne von einem Gericht zu verstehen ist. Perasmos bedeutet Prüfung. Zum Beispiel Jesus wurde im Garten Gethsemane auf die Probe gestellt. Jakobus spricht von einer Prüfung, die auch die Christen betrifft. Es ist dieses Wort Perasmos. Und das ist immer im Sinne einer Prüfung oder einer Versuchung. Deshalb gibt es keinen klaren Unterschied zwischen Versuchung und Prüfung. Ja? Also es ist nie in Verbindung mit dem Gericht Gottes verwendet. Zu der zweiten Möglichkeit spricht Jesus hier von der großen Trübsal. Ja, zunächst für die, die vielleicht nicht informiert sind oder die sich fragen, ja, was ist da gemeint eigentlich mit dieser Trübsal? Ja? Man hört oft sehr diesen Begriff, aber was ist damit gemeint? Ich werde jetzt heute nicht darauf tief eingehen. Wir werden in den kommenden Botschaften viele Gelegenheiten haben, darauf einzugehen. Sagen wir heute einfach, dass viele Christen auf der Grundlage der Prophezeiung Daniels, insbesondere im Kapitel 9 seines Buches, an einen Zeitraum von 7 Jahren glauben, sogenannte 70. Jahrwoche, in der Israel einen Bund mit dem Antichrist schließen wird, aber schließlich betrogen wird und von dem Antichrist verfolgt wird. Und Gott wird sein Zorngericht über das Reich des Antichristen ausbrechen lassen. Und vielen Christen zufolge wird die Gemeinde Jesu diese Zeit der Trübsal nicht durchmachen müssen. Es gibt verschiedene Positionen. Es gibt welche, die sagen, die Gemeinde wird vor der Trübsal entführt. Andere sagen, in der Mitte, nach 3,5 Jahren wird sie entrückt. Andere sagen, nee, sie wird durch die Trübsal gehen und am Ende dieser 7 Jahre entrückt werden. Wir reden hier von der Position, die sagt, ganz am Anfang oder zumindest in der Mitte wird die Gemeinde verschont. Wird nicht in dieser Zeit hineinkommen müssen, weil sie vorher entrückt werden, so wie es in 1. Thessalonicher Kapitel 4, Vers 17 gesagt wird. Wenn das Jesus kommt und die Gemeinde wird ihm entgegenkommen in den Wolken. Bedeutet aber hier dieser Satz, den wir finden, ich werde dich bewahren vor der Stunden der Versuchung. Man könnte auch übersetzen, ich werde dich von dieser Stunde der Versuchung fernhalten. Das liegt an einer Präposition hier in dem Satz, Präposition ek, von dem unser ex kommt, also ex, das heißt raus. Bedeutet das, dass die, oder ist es so zu verstehen, dass die Christen von der Erde weggenommen werden während dieser Stunde der Versuchung? So interessant, dass wir eine ähnliche Formulierung auch im Kapitel 17 des Johannesbriefes in dem priesterlichen Gebet finden. Johannes Kapitel 17, Vers 15 lesen wir, Jesus sagt, Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Aber was hier gemeint ist, nicht dieses aus der Welt, sondern was danach kommt, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Und diese Präposition hier, vor dem Bösen, ist genau diese Präposition ek. Also man könnte verstehen, wenn ek bedeuten würde, es ist immer raus. Das heißt, dass du sie von dem Bösen fernhältst. Aber das ist nicht, was Jesus meint. Jesus sagt hier im Kontext des priesterlichen Gebets, sie sind in der Welt, sie gehören nicht der Welt, sie sind nicht von der Welt. Bewahre sie vor den Angriffen des Teufels in der Welt. Und in diesem Vers von Johannes gibt es zwei Dinge, anhand derer wir sagen können, dass Offenbarung Kapitel 3, Vers 10 nicht unbedingt im Sinne einer Entrückung der Gemeinde verstanden werden muss. Erstens, die Tatsache, dass Jesus sagt, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst. Und zweitens, dass diese Präposition ek hier nicht so zu verstehen ist, dass sie von dem Teufel ferngehalten werden, sondern dass sie vor dem Bösen bewahrt werden. Ein weiterer Grund, warum es unwahrscheinlich ist, dass sich Offenbarung 3, Vers 10 auf eine leibliche Bewahrung durch die Entrückung beziehen könnte, ist, dass es in den anderen Sendschreiben die Christen ermahnt werden, auszuharren, selbst um den Preis ihres Lebens. Da hätten wir eine absolute Ausnahme. Das heißt, woanders sagt Jesus zu den Christen, auch wenn du sterben musst, bleib mir treu. Und hier würde Jesus versprechen, weil du mir treu warst, werde ich dich bewahren. Also gut, man kann es auch so verstehen. Die haben ihre Treue schon bewiesen, die anderen noch nicht und deshalb werden sie belohnt. Aber das widerspricht trotzdem, was wir überall im Buch der Offenbarung lesen, über die Verfolgung und über die Trübsale der Christen. Wenn es hier um eine Bewahrung, eine leibliche Verschonung vor der endgültigen Auferstehung wäre, dann wäre es die einzige Stelle im ganzen Buch, wo es hier gesagt wird. Und ein letzter Grund, der gegen auch diese Annahme spricht, ist, dass sich Jesu Verheißung nicht direkt, also wenn die Rede von der Zeit der Trübsal ist, dann würde Jesus hier eine Verheißung an Christen richten, die nicht direkt von dieser Sache betroffen wären, die ganz am Ende geschehen soll. Es passt, es würde nicht zu dem Kontext, dem damaligen Kontext passen, sondern es richtet sich, das würde sich an die Christen, die wie die Christen aus Philadelphia in der Endzeit die gleiche Treue zeigen werden. Ja, zu der dritten Möglichkeit spricht Jesus von einer Trübsal in der unmittelbaren Zukunft. Also eine Trübsal, die auf diese Christen, die über diese Christen kommen soll, kurz danach, die Jesus ankündigen würde. Man kann natürlich an die Verfolgung der Gemeinde unter dem Kaiser Domitian, also gehen wir davon aus, es gibt verschiedene Hypothesen, aber dass die Offenbarung unter der Herrschaft von dem Kaiser Domitian am Ende des ersten Jahrhunderts geschrieben wurde. Dann kam noch weitere Verfolgung, insbesondere durch den Kaiser Trajan, der noch schlimmer war. Und auch im dritten Jahrhundert, kurz bevor Konstantin auch die Kirche offizialisiert hat, gab es auch noch schlimmere Verfolgung gegen die Christen. Aber die Formulierung hier über den ganzen Erdkreis wäre trotzdem problematisch. Der Begriff sollte so verstanden werden, dass es sich nur auf das Römische Reich bezieht. Und dann kommt hinzu, dass Jesus im Vers 11 sagt, die Offenbarung ist kein einfaches Buch, ja. Und wir müssen sehr vorsichtig sein in Auslegung. Also wir können gewisse Dinge vermuten, aber das ist nicht immer gesagt, dass wir Recht haben. Und deshalb sollen wir uns wirklich auf die Verheißung fokussieren, die wirklich das Herz ansprechen, die uns wirklich gegeben werden, sicher gegeben wird, damit unser Glaube gestärkt wird. Und nicht zu sehr spekulieren. In Vers 11 sagt Jesus, siehe, ich komme bald. Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Und das ist natürlich ein großes Problem. Was meint Jesus, wenn er sagt, ich komme bald? Einige verstehen es, wie gesagt, ich komme rasch. Aber wahrscheinlich ist es tatsächlich so gemeint, ich komme in Kürze, also ich komme bald. Wann kommt Jesus? Hat er sich geirrt? Ist alles falsch, was wir glauben? Das sagen zum Beispiel die Liberalen. Jesus hat sich vertan. Er hat prophezeit, dass er bald kommen würde, aber seit 2000 Jahren warten wir auf sein Kommen. Ist es vielleicht alles Quatsch, was wir glauben? Wann kommt er denn? Übrigens, es gibt heute viele Christen, die glauben nicht mehr an eine Wiederkunft des Herrn. Sie glauben nicht mehr an eine leibliche Auferstehung. Sie glauben, wenn ich sterbe, gehe ich zu Gott, aber meine Seele wird doch dort überleben. Aber Auferstehung der Leiber? Nee, das können wir nicht mehr glauben. Und dieses Versprechen Jesu hier, wenn wir das wirklich wörtlich verstehen, es scheint anzudeuten, dass seine Wiederkunft auf die gesamte Verfolgung folgen wird. Entweder was ganz am Ende der Zeit passieren soll oder kurz danach. Es bleibt eine doppelte Schwierigkeit zu lösen. Wenn Jesus seine endgültige Wiederkunft voraussieht, inwiefern ist die Gemeinde in Philadelphia davon betroffen? Sprich, wenn Jesus wirklich von seiner Wiederkunft am Ende der Zeit hier spricht, inwieweit ist diese Gemeinde durch diese Worte betroffen? Und wenn nicht, was meint er mit "Ich komme bald"? Wie sollen wir das verstehen? Das ist eine der größten Schwierigkeiten hier im Buch der Offenbarung. Ich denke, eine befriedigende Erklärung, von mir aus würde ich sagen, die einzig befriedigende Erklärung, aber ich will sehr vorsichtig sein, ist, dass Jesus sich hier nicht nur auf die Verfolgung bezieht, die die Christen in einer bestimmten Zeit durchmachen müssen, sondern sich auch an die Gemeinde aller Jahrhunderte wendet und sie dazu auffordert, trotz der Prüfungen, trotz der Verfolgungen auszuharren, indem er diesen Christen bei seiner Wiederkunft eine Belohnung verspricht. Und das passt zu dem, was Petrus in seinem zweiten Brief über die Wiederkunft des Herrn sagt, weil damals schon, es ist nicht 2000 Jahre danach, sondern schon einige Jahrzehnte danach, gab es schon Menschen, die sagen, wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Wie lange sollen wir denn da noch warten? Und Petrus antwortet diesen Menschen in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, dass der Herr seine Verheißung nicht aufschiebt, nicht verzögert, sondern erwartet, dass alle Buße tun, dass alle Menschen, die er retten möchte, gerettet werden. Und er sagt auch, das ist auch interessant, denn für den Herrn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Das heißt, Der Herr hat ein ganz anderes Zeitgefühl als wir. Für ihn ist ein Tag wie 1000 Jahre. Das zählt nicht. Was zählt, ist, dass wir jederzeit für diese Wiederkunft bereit sind. Dass wir nicht denken, wir haben noch Zeit. Weil gerade Jesus warnt, wir haben auch viele Gleichnisse, Gleichnis der törichten Jungfrau, dass am Ende viele Christen schlafen werden und nicht bereit sind für diese Wiederkunft. Und Jesus fordert uns auf, jederzeit bereit zu sein, als ob er heute Nacht kommen würde, wiederkommen würde. Jesus ermutigt die Christen aus Philadelphia mit diesen Worten: Halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ja, ist auch etwas, was wir schon bei den Christen in Smyrna gesehen haben. Und Jesus ihnen auch die Krone des Lebens verheißen hat. Es ist umstritten, ob er hier von einer Belohnung spricht. Ich denke, er spricht hier von dem ewigen Leben. Das ewige Leben, was alle Christen, treuen Christen empfangen werden, ist diese Krone des Lebens. So ein Thema, was wir in der Brüderstunde übrigens behandeln. Aber es ist hier übrigens interessant zu bemerken, dass obwohl Jesus uns versichert, dass er unseren Glauben durch alle Prüfungen hindurch befahren wird, dass wir trotzdem unseren Teil der Verantwortung tragen. Er wird betont, er wird nicht gesagt, brauchst dir keine Angst zu machen, brauchst, also genauer gesagt, du brauchst dich nicht anzustrengen, sondern Christus sagt, bewahre, was du hast. Ahre Haus. Jesus verspricht, dass er uns bewahrt, aber ein Zeichen, dass wir echte Christen sind, ist, dass wir diese Worte nicht vernachlässigen, dass wir sie ernst nehmen und dass wir alles einsetzen, um unser Heil auch vollkommen zu machen. Die Verheißung in Vers 12a, ich muss mich beeilen, weil wir soll auch nicht so lange werden. Die Verheißung in Vers 12a, wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen und er wird nie mehr hinausgehen. Ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Stelle in Jesaja Kapitel 56, wo Gott sagt, wir sehen auch, ich betone das immer wieder, dass wir die Offenbarung nicht verstehen können, wenn wir nicht das Alte Testament ignorieren. Denn viele Dinge beziehen sich hier oder haben ihren Ursprung, eine Wurzel, auch im Alten Testament. Das sind Erfüllungen der Verheißungen, die Gott längst gemacht hat, auch durch die Propheten im Alten Testament. Und in Jesaja 56 sagt Gott, denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, also Eunuchen, also nicht Juden, ja, die meine Sabbate halten und erwählen, was mir gefällt und an meinem Bund festhalten, denen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern, sprich in der Stadt Jerusalem, ja, einen Platz und einen Namen geben, der besser ist als Söhne und Töchter. Also in anderen Worten sagt, verspricht Gott den Verschnittenen, den Konvertiten zu dem Glauben Israels damals, ich werde euch wie die Israeliten betrachten. Ich werde euch wie Söhne und Töchter betrachten. Ja? Ich will ihnen einen ewigen Namen geben, der nicht ausgerottet werden soll. Und für die Christen in Philadelphia hatte ein solches Versprechen, sprich dauerhaft im Tempel Gottes zu wohnen, eine besondere Bedeutung. Sie wussten das zu schätzen. Denn ihre Stadt, die Stadt Philadelphia, wurde im Laufe der Geschichte durch viele Erdbeben zerstört. Nicht einmal, sondern mehrere Male. Und viele hatten dadurch ihr Haus verloren. Und der Verlust eines Hauses bedeutete für Christen, die schon verfolgt wurden, die möglicherweise ihre Arbeit verloren hatten, weil sie Christen waren, weil sie sich zu Christus bekannten, deren Lage ohnehin schon sehr prekär war, eine zusätzliche Belastung. Und hier bekommen sie die Verheißung, ich werde euch in meinem Tempel aufnehmen. Und dieser Tempel ist nicht der Tempel von Herodes gemeint, sondern oder von Salomo, sondern der ewige Tempel in der neuen in dem neuen Jerusalem. Ihr werdet da bleiben und keiner wird euch aus diesem Tempel vertreiben. Jesus verspricht den Gläubigen, dass er seinen neuen Namen auf sie schreiben wird. Interessanterweise wurde auch die Stadt Philadelphia nach dem Erdbeben, ein Erdbeben, der im Jahr 17 nach Christus stattfand, zur Ehre des Kaisers von Rom, der geholfen hatte, die Stadt wieder aufzubauen, kurzfristig in Neu-Caesarea umbenannt. Und hinterher hat man gesagt, okay, vergessen wir das, wir nehmen wieder den neuen Namen. Also die Stadt Philadelphia wurde mehrmals umbenannt. Jesus sagt hier, ich werde dir einen neuen Namen geben, der ewig bleiben wird. Auch ein Hinweis auf die Prophetie von Jesaja. Ja. Im antiken Denken ist der Name gleichbedeutend mit der Person. Der Name ist ein Ausdruck der Persönlichkeit. Ja. Und hier ist es so zu verstehen, dass die Gemeinschaft mit Christus, unsere Vereinigung, unser Einssein, unsere Einsmachung mit Jesus Christus im Wesentlichen eine Identifikation mit dem Namen Gottes ist. Wenn da steht, sie werden oder ich werde den Namen meines Gottes auf uns schreiben, heißt es, wir werden mit ihm vereint. Es ist eine Vereinigung nicht nur mit Christus, sondern mit seinem Vater. Das ist hier gemeint. Und darüber hinaus wird auch der Name des neuen Jerusalems auch geschrieben. Und wie wir gesehen haben, beziehen sich alle diese Symbole auf die intime und zukünftige Gegenwart Gottes mitten seinem Volk. Das ist eine Verheißung hier, die wir in der Offenbarung sehen. Gott wird in ihrer Mitte wohnen. Jesus Christus hat schon sein Zelt, Johannes Kapitel 1, unter uns aufgeschlagen. Gott hat schon in unserer Mitte gewohnt, aber hier wird versprochen, wir werden mit Gott wohnen für die Ewigkeit in seiner Stadt. Wir werden ihn von Angesicht zu Angesicht sehen in der Zukunft. Und das wird unser Herz mit großer Freude erfüllen. Und das ist die Belohnung für diejenigen, die dem Herrn Jesus treu geblieben sind, die ausgeharrt haben in jeder Trübsal, in jeder Situation. Ich komme zum Schluss. Es ist eine Tatsache, dass die Gemeinde Jesu immer gegen den Strom ihrer umgebenden Kultur leben musste. Wer behauptet, also was wir, wenn es eine Zeit gegeben hat, wo es anders war, dann war das natürlich eine falsche Kirche. Eine institutionalisierte Kirche, wie zum Beispiel im Mittelalter, es war keine echte Kirche. Jesu, die wahre Gemeinde Jesu, die wahre Kirche Jesu ist eine Gemeinde, eine Gemeinschaft, die immer gegen den Strom gekämpft hat oder leben musste. Und wenn die Gemeinde das tut, wie ein Fisch gegen den Strom, es gibt ein Lied, so sei ein kleiner Fisch, der gegen den Strom schwimmt. Ja? Wenn du gegen den Strom schwimmst, musst du automatisch mit Problemen rechnen. Du verlierst Macht und Ansehen in dieser Gesellschaft. Und die Versuchung ist deshalb groß, nach den Prinzipien der Welt zu funktionieren. Und viele Gemeinden heutzutage, ich sage das mit zugleich Traurigkeit und auch Besorgnis, viele Gemeinden versuchen heute, mit der Welt, im Einklang mit der Welt zu funktionieren. In dieser Welt einen Einfluss für Gott zu gewinnen. Die Strategie ist, wir müssen von der Welt anerkannt werden, wir müssen gesellschaftsrelevant sein, damit wir die Welt beeinflussen können. Aber du wirst mit solcher Einstellung nie Menschen zu einem wahren Glauben bekehren. Wenn wir auf unsere Positionen des Einflusses, des Prestiges und der Macht in der Welt freiwillig verzichten, das ist die Frage, ja, wie können wir dann das Königreich voranbringen? So denkt ein vernünftiger Mensch. Und deshalb sind so viele versucht, auch diesen Weg zu wählen. Aber in einem Königreich, das von einem abgelehnten und gekreuzigten Messias gegründet wurde, kommt das Leben durch den Tod. Kommt der Sieg durch die Niederlage oder durch die Schwachheit. Wir sind stark, wenn wir schwach sind. Die Stärke durch die Schwäche und die Macht durch die Ohnmacht. Die Geschichte zeigt, dass die Kirche Jesu in Zeiten der Verfolgung am stärksten war. Dies war der Fall in der Sowjetunion. Viele wissen nicht von der Sowjetunion, das ist schon lange her. Haben damals für Menschen gebetet, ich kann mich erinnern, in meiner Jugend, die junge Mädchen, 18 Jahre, die in Knast gekommen sind, weil sie eine Kinderstunde gehalten hatten. 2 Jahre dafür haben sie bekommen. Und im Knast haben sie nicht aufgehört, Zeugnis zu geben, sondern haben viele andere Frauen auch bekehrt. Nicht nur Schwestern, sondern auch Brüder. Es war der Fall in der Sowjetunion, das war der Fall in China, wo Menschen 50 Jahre lang im Gefängnis geblieben sind. Das war der Fall in Rumänien. Das war der Fall in vielen Ländern des Ostblocks damals. Und das ist heute auch der Fall in vielen Ländern, in Asien und in Afrika. Wir brauchen in der heutigen Welt viel mehr Philadelphia-ähnliche Gemeinden. Gott helf uns auch dazu, eine solche Gemeinde zu sein, die keine Tadel bekommt, sondern nur Lob vom Herrn. Amen. Amen.